Beratung der Antwort der Bundesregierung auf die Große Anfrage der Fraktion der CDU-CSU mit dem Titel Rückforderung der zu Unrecht erstatteten Steuern aus Cum-Ex-Geschäften von der MM Warburg Bank und Co. Bank unter Olaf Scholz und Befassung der Bundesregierung mit dem Vorgang. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 68 Minuten beschlossen. Ich eröffne die Aussprache, und das Wort hat zuerst für die CDU-CSU-Fraktion Dr. Matthias Mittelberg.
Geschätzte Frau Präsidentin, meine lieben Kollegen und Kolleginnen, wir diskutieren heute über die Antwort der Bundesregierung auf eine große Anfrage unserer Fraktion zum Steuerskandal Scholz-Warburg. Kurz vor Weihnachten wurde bekannt, dass drei E-Mail-Postfächer des ehemaligen Bundesfinanzministers Olaf Scholz, die eigentlich verschollen glaubten, um das mal so zu sagen, dass diese drei E-Mail-Postfächer tatsächlich noch existieren und dass man darauf Zugriff nehmen kann. Und es wäre natürlich sehr interessant, diese E-Mail-Postfächer jetzt zu checken, um Aufklärung darüber zu erfahren, ob Olaf Scholz seine Erinnerungslücken, ob die tatsächlich sind oder ob er die nur vorgeschoben hat in dieser Affäre. Die Bundesregierung argumentiert jetzt, sie habe rechtlich keine Verfügungsbefugnis über diese E-Mail-Postfächer. Nur die Inhaber selbst dürften darüber disponieren. Olaf Scholz allerdings schweigt dazu, und Experten aus unserer Sicht zu Recht kritisieren, dass das jetzt darauf hinausliefe, dass vormals oder eigentlich amtliche E-Mail-Postfächer nun auf einmal privatisiert werden und dem Zugriff der Informationsfreiheit entzogen werden sollen. Fakt ist, in dienstlichen E-Mail-Postfächern vorhandene Mails sind amtliche Informationen und müssen dem Zugriff zur Verfügung gestellt werden. Auch im Übrigen drückt sich die Bundesregierung in ihrer Antwort um konkrete Antworten herum, antwortet falsch, nichtssagend oder gar nicht. Es geht also weiter, und das stellen wir fest, mit Verschleiern, Verdunkeln und Vergessen. So, und das bei einem Kanzler, der ja immer damit argumentiert, die bisherigen Ermittlungen hätten ja so ziemlich gar nichts erbracht. Das Gegenteil ist der Fall. Der Tatort, und darauf haben wir schon verschiedentlich hier hingewiesen, ist übersät mit Spuren dieses heutigen Bundeskanzlers. Hamburg war das einzige der 16 Bundesländer, das zum damaligen Zeitpunkt 2016 auf die Rückforderung der Cum-Ex-Gelder verzichtet hat. Das einzige der 16 Bundesländer. Es gab in der hamburgischen Finanzbehörde auch durchaus zunächst die zutreffende Rechtsauffassung, dass man die Gelder zurückfordern wolle. Dann gab es auf einmal einen spontanen Meinungsumschwung. Und im unmittelbaren zeitlichen Vorfeld dazu gab es erstaunlicherweise lauter Treffen und Gespräche der Warburg-Banker mit SPD-Politikern, mit Herrn Kaas, mit Herrn Pawelczyk und eben auch mit Herrn Scholz. Dann gab es wenige Tage später diesen Meinungsumschwung, und wir erinnern uns auch noch an die private WhatsApp-Mail, eine WhatsApp-Nachricht der zuständigen Finanzbeamtin an dem Tage, als die Entscheidung in der Behörde geändert wurde, und sie schrieb da einer Freundin, heute ist ein teuflischer Plan in Erfüllung gegangen. Das spricht nicht für regulären Verwaltungsvollzug und reguläre Verwaltungsentscheidungen, sondern das spricht für ganz andere Motive, die im Hintergrund dieser Entscheidung standen. So, und wir haben den Hinweis vom Kollegen Scholz, er habe ja nie Einfluss nehmen wollen auf die Sache. Gleichzeitig wissen wir aber, dass es drei Gespräche und Treffen mit den Warburg-Bankern gab, drei Gespräche und Treffen, in denen Olaf Scholz ihnen stundenlang offensichtlich erzählt hat, dass er sich in dieser Sache nicht einmischen darf. Und er hat dann auch noch bei Herrn Olearius, dem Bankchef, angerufen und hat ihm gesagt, ich kenne noch einen weiteren Kollegen, der sich auch nicht einmischen darf, und das ist Herr Tschentscher, mein Finanzsenator, und an den kannst du jetzt deine Unterlagen senden. Das ist der wahre Sachverhalt, und das weckt viel mehr als einen Verdacht. Und wenn wir jetzt erleben, dass Olaf Scholz auch den Zugriff auf seine E-Mail-Postfächer verweigert, dann macht das umso mehr deutlich, dass er offensichtlich sehr, sehr viel zu verbergen und die Aufklärung sehr zu fürchten hat. Klar ist deshalb, entweder wir haben es hier mit einem Bundeskanzler zu tun, der maximal vergesslich ist, oder wir haben es mit einem Kanzler zu tun, der schlicht ein Lügner ist. So oder so steht fest, entweder fehlt es diesem Kanzler hier an Tauglichkeit oder an Integrität. Klar ist, schon als Person ist Olaf Scholz für eine Kanzlerschaft ungeeignet. Vielen Dank.
Als Nächster hat das Wort für die SPD-Fraktion Michael Schrodi.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich bin der CDU-CSU-Fraktion dankbar, dass sie diesen Tagesordnungspunkt heute aufgesetzt hat. Ich bin Ihnen auch dankbar für die Große Anfrage. Ich empfehle übrigens dringend allen Bürgerinnen und Bürgern, den Journalistinnen und Journalisten, diese 18 Seiten zu lesen. Denn dort ist schwarz auf weiß eines eindeutig zu lesen. All die Unterstellungen, all die Verleumdungen und bewusst falsche Behauptungen sind längst widerlegt und nichts als der bewusste Versuch, den Bundeskanzler zu diskreditieren. Sie werfen mit Schmutz, wir halten mit Fakten dagegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wohl kaum ein Steuerthema ist so gut ausgeleuchtet. Über keines wurde so intensiv berichtet, über keines gibt es mehr Transparenz als zum Thema Cum-Ex und Warburg Bank. Und mit wenigen Steuerthemen ist auch mehr gehandelt worden. Um eines festzustellen, Cum-Ex war Steuerbetrug, ein massiver Steuerbetrug. Das war er übrigens immer. Olaf Scholz hat das auch immer wieder betont, dass das er für illegal gehalten hat. Immer. Das haben Gerichte jetzt bestätigt. Die Betrugsfälle übrigens ereigneten sich zwischen 2004 und 2012. Olaf Scholz war damals weder Hamburger Bürgermeister noch Finanzminister. 2012 wurde durch Gesetzgebung des Bundestages diese Betrugspraktiken beendet. In weiteren Maßnahmen, gerade auch unter Bundesfinanzminister Olaf Scholz und Bundeskanzler Olaf Scholz, wurden weitere Maßnahmen getroffen, zum Beispiel um die Gelder einziehen zu können, länger zurückziehen zu können. Verlängerung der Verjährungsfristen sei hier genannt. Möglichst ähnliche Steuerbetrugsfälle auszuschließen galt es auch. Das haben wir zuletzt gemacht bei dem Jahressteuergesetz 2024, indem wir die Berichtspflichten der Depotbanken europäisch ausgeweitet haben. Und das hört sich so technisch an. Was bedeutet es? Es ist die Frage, wer ist eigentlich der wirtschaftlich Berechtigte an einer Aktie, damit nicht zweimal für die ein und dieselbe Aktie mehrfach die Steuerrückerstattung beantragt werden kann. Das ist nämlich Cum-Ex. All das hatten wir in den letzten Jahren und vor allen Dingen auch unter einem Finanzminister Olaf Scholz und Bundeskanzler Olaf Scholz auf den Weg gebracht. Alles Erfolge in dieser Zeit, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und zum Steuerfall Warburg gibt es seit 4 Jahren einen Untersuchungsausschuss, und zwar dort, wo er hingehört, in Hamburg. Dort wurden alle relevanten Zeugen vernommen, alle Akten gesichtet, alle Fragen gestellt, vor allem auch, ob es eine politische Einflussnahme auf ein Steuerverfahren gab. Und diese Fragen wurden alle beantwortet. Ich zitiere aus dem Zwischenbericht des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses vom 28. Februar 2024. Im Wesentlichen ist dabei Folgendes festzuhalten. Laut Aussagen von über 50 Zeuginnen und Zeugen aus verschiedenen Bereichen der Steuerverwaltung und der Behörden und gemäß den Aktenauswertungen hat es keine politische Einflussnahme auf Entscheidungen der Steuerverwaltung gegeben. Es gab immer eine enge Abstimmung mit der zuständigen Kölner Staatsanwaltschaft. Der Oberstaatsanwalt war mit dem Vorgehen der Hamburger Finanzverwaltung absolut d'accord. Fazit: Noch einmal, all diesen Unterstellungen, Herr Mittelberg, ist nichts dran. Es gab keine Verfehlungen der zuständigen Hamburger Behörden. Es gab keine politische Einflussnahme. Es gab auch keinen finanziellen Schaden, denn die Steuergelder sind nicht verloren gegangen. Die wurden zurückgeholt. Alles liegt transparent vor. Und Sie wiederholen erneut diese falschen Behauptungen. Das ist schäbig. Und das wissen Sie auch, Herr Mittelberg. Sie haben schon vor der letzten Bundestagswahl genau das getan. Übrigens, Sie kommen aus Osnabrück. Die Osnabrücker Staatsanwaltschaft, ein CDU-Mann, hat dafür gesorgt, dass rechtswidrig noch das Bundesfinanzministerium, das Bundesjustizministerium durchsucht wurde. Das wissen Sie, Herr Mittelberg, ein CDU-Mann aus Osnabrück. Sie kommen aus Osnabrück. All das. Und jetzt schon wieder vor dieser Bundestagswahl wollen Sie den Bundeskanzler Olaf Scholz diskreditieren. Und ich sage Ihnen, es wird Ihnen wieder nicht gelingen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Olaf Scholz steht seit Jahren in der Öffentlichkeit, wird von allen Seiten durchleuchtet. Seit Jahren wird vergeblich versucht, ihm Sachen anzuhängen. Aber an die CDU-CSU gerichtet. Wie sieht es eigentlich um die Transparenz von Friedrich Merz aus? Was hat eigentlich Friedrich Merz in den letzten Jahrzehnten gemacht, nach dem Ausscheiden aus dem Deutschen Bundestag 2005? Er wurde Lobbyist. Er hat seine Kontakte in die Politik vergoldet. Er war Türöffner in die Politik, aber nicht für die Interessen der Bürgerinnen und Bürger, sondern unter anderem für saudische Ölmultis, Versicherungsunternehmen, die Finanzheuschrecke BlackRock mit millionenschweren Honoraren. In der vor wenigen Tagen veröffentlichten Recherche der Mann der Großkonzerne, das Lobbynetzwerk von Friedrich Merz, wird beschrieben, wie ganze Passagen des CDU-Programms aus Lobbyfeder stammen. Und ich darf zitieren, auch Merz' Rolle im Cum-Ex-Skandal wirft bis heute Zweifel auf. Für Aufklärung haben Sie oder der Merz hier nie gesorgt. Der Vorsitzende des Vereins Bürgerbewegung Finanzwende sagt deshalb zu Recht über Friedrich Merz, ein Kanzlerkandidat ohne Regierungserfahrung, aber mit viel Lobbyerfahrung, das ist wirklich neu. Zusammengefasst, wo Olaf Scholz stand, ist klar, er stand auf der Seite derer, die Steuervermeidung, die gegen Steuervermeidung gekämpft haben, die gegen Steuerbetrug gekämpft haben. Das ist dokumentiert. Aber wo stand Friedrich Merz? Da gäbe es für Sie von der CDU-CSU viel aufzuklären. Aber da decken Sie lieber den Mantel des Schweigens darüber.
Für die FDP spricht Markus Herbrand.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Seit nunmehr 7 Jahren arbeiten wir uns am Erinnerungsvermögen von Olaf Scholz ab. Und vor mittlerweile 4,5 Jahren kam dabei die letzte Neuigkeit bezogen auf den Bundeskanzler ans Tageslicht. So erinnerte sich Olaf Scholz plötzlich dann doch an mehrere Treffen mit Herrn Olearius, dem Chef der Warburg Bank. Konkrete Inhalte konnte er nicht benennen, weil, Sie ahnen es, sein Gedächtnis an dieser Stelle Lücken aufweisen würde. Nun also der nächste Versuch, den möglichen Verfehlungen des ehemaligen ersten Hamburger Bürgermeisters und Ex-Finanzministers und heutigen Bundeskanzlers auf die Spur zu kommen. Die vorliegende Große Anfrage der CDU-CSU umfasst 36 Fragen und Unterfragen. Inhaltlich werden vorrangig Sachverhalte abgefragt, die entweder bereits Bestandteil parlamentarischer Anfragen waren und entsprechend wirklich keine Neuigkeiten erwarten lassen, oder es handelt sich um Fragen, die ganz erkennbar in die Zuständigkeit der Hamburger Senats- und Finanzverwaltung fallen. Insgesamt kann sich die Unionsfraktion aus meiner Sicht zumindest nicht viel von ihrer eigenen Anfrage versprochen haben. Das liegt zum einen an den genannten Unzulänglichkeiten bei der Fragestellung. Zum anderen ist aber auch das Mitwirken der Bundesregierung und des für die Antwort federführenden Bundesfinanzministeriums enttäuschend. So mag es zwar den parlamentarischen Gepflogenheiten entsprechen, bei 80% der Fragen entweder auf Drucksachennummern von Antworten auf vergangene Anfragen oder alternativ auf geheime Verschlusssachen zu verweisen. Vertrauen in den Aufklärungswillen der Bundesregierung wird damit allerdings wirklich nicht hergestellt. Mir ist unbegreiflich, warum man sich durch die knappen und zum Teil überhaupt nicht auf die konkreten Fragestellungen eingehenden Antworten erneut dem Generalverdacht von Mauschelei und Hinterzimmerabsprachen preisgibt. Olaf Scholz betreibt diese kontraproduktive Heimlichtuerei und die Salamitaktik bei der Informationspolitik von Anfang an. Im Ergebnis profitiert offenkundig weder die SPD noch Bundeskanzler Scholz, der in Beliebtheitsranking so weit abgeschlagen ist, dass selbst Tino Chrupalla und Nancy Faeser von oben auf ihn herabschauen. Ähnlich falsch ist aber auch das Vorgehen der Union. Sie bauen einen Fragekatalog auf, von dem sie genau wissen, dass er keine neuen Erkenntnisse mit sich bringen wird. Sie fordern darüber hinaus einen Untersuchungsausschuss und wissen genau, dass Olaf Scholz seine berühmten Gedächtnislücken bis dahin ganz sicher nicht geschlossen haben wird. Das zeigen im Übrigen auch seine Aussagen im aktuell laufenden Untersuchungsausschuss der Hamburger Bürgerschaft. Und auch das stimmt. Zu allen anderen Fragen rund um Cum-Ex gab es schon einen Untersuchungsausschuss hier im Bundestag. Dieser endete mit dem folgenden gemeinsamen Fazit von Union und SPD. Ich zitiere: Die zuständigen Behörden in Bund und Ländern und unter ihnen nicht zuletzt das Bundeszentralamt für Steuern haben in den letzten Jahren vorbildlich Cum-Ex-Fälle bearbeitet und bereits ausgezahlte Steuern zurückgeholt bzw. eine Auszahlung von Kapitalertragssteuern nicht vorgenommen. Mit dieser Arbeit hat das Amt maßgeblich dazu beigetragen, dass die tatsächliche Schadenshöhe nur ein Bruchteil der öffentlich immer wieder kolportierten 12 Milliarden Euro ausmachen dürfte. Das ist ein interessantes Fazit, wenn man bedenkt, welche Legendenbildung mit der vorliegenden Großen Anfrage versucht wird. Außerdem heißt es, ich zitiere erneut, dieser Untersuchungsausschuss war nicht erforderlich. Alle Vorwürfe sind widerlegt, mit denen seine Einsetzung begründet wurde. Der Ausschuss hat die Überzeugung gewonnen, dass in den Behörden, aus denen er Akten beigezogen und Zeuginnen und Zeugen gehört hat, sachgerecht und pflichtgemäß bearbeitet wurden. Während Sie also in den GroKo-Jahren, verehrte Kollegen von der Union, von 2013 bis 2021 und sogar im Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses keine bösen Worte über Fehler bei der Aufarbeitung von Cum-Ex-Betrügereien oder über mögliche Verfehlungen von Olaf Scholz verloren haben, fällt Ihnen nun zufälligerweise 3 Wochen vor der Bundestagswahl ein, dass man das Thema noch einmal platzieren könnte. Fakt ist, die Anfrage löst kein einziges der drängenden Probleme in unserem Land. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch, auch ich habe Fragen. Auch ich erwarte die Übernahme von Verantwortung und harten Strafen. Ich bezweifle aber, dass wir diese Ziele mit der Wiederholung von Fragekatalogen erreichen und auch nicht mit der Wiederholung offenbar nicht belegbarer Vorwürfe. Denn diese zu belegen haben ja schon seit vielen Jahren viele versucht, darunter zahlreiche und namhafte Journalisten. Olaf Scholz, das dürfte unbestritten sein, würde auch bei einer erneuten Befragung genau das wiederholen, was er seit vielen Jahren dazu sagt. Ganz offensichtlich hat die Unionsfraktion diese Einschätzung zumindest in den GroKo-Jahren auch vollumfänglich geteilt. Anders kann ich mir nicht erklären, dass das Gespräch des Finanzausschusses am 1. Juli 2020 mit Olaf Scholz zum Cum-Ex-Komplex und seinen möglichen Handlungen von Seiten der CDU/CSU extrem antriebslos geführt worden ist. Das zeigt das Kurzprotokoll der Sitzung deutlich. Hier kann man nachlesen, dass die Union genau 2 Fragen gestellt hat. Diese beziehen sich allerdings nicht auf die persönliche Verantwortung des damaligen Bundesfinanzministers, sondern auf die Höhe bisher geleisteter Rückzahlung sowie auf den Status quo möglicherweise weiterhin bestehender Betrugsmaschen. Darüber hinaus wird vor allem die Bundesregierung gelobt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Union, bitte nehmen Sie es mir nicht übel, aber echter Aufklärungswille sieht wirklich anders aus, und das wissen Sie auch, der war damals schlicht nicht vorhanden. Und auch können wir beobachten, dass der unabhängige Rechtsstaat an dieser Stelle funktioniert. Die Mühlen der Justiz mögen langsam mahlen, an Gründlichkeit sind sie aber kaum zu überbieten. Inzwischen sind viele Urteile gesprochen, viele Milliarden Euro wurden zurückgefordert und auch zurückgezahlt. Persönlich Verantwortliche sind zu Haft- und Bewährungsstrafen verurteilt worden, und das ist gut so. Der Dank hierfür gilt vor allem den Mitarbeitenden aus Justiz- und Ermittlerkreisen. Die für die Justiz zuständigen Bundesländer müssen hier weiter investieren. Mehr Manpower, bessere technische Ausstattung, erweiterte Zugriffsrechte, das sind die Schlüssel für weitere Strafen und Urteile. Mit Anfragen und Antworten, wie wir sie hier heute vorliegen haben, erreichen wir nichts. Scheindebatten für den Wahlkampf sind angesichts der ernsten Lage, in der sich unser Land befindet, eher Wasser auf die Mühlen der Falschen. Weder Union noch SPD sollten dieses Geschäft betreiben. Vielen Dank.
Katharina Beck hat das Wort für Bündnis 90 Die Grünen.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger, ohne Zweifel ist das Thema Cum-Ex, Cum-Cum, und das hat nichts mit dem Thema Ex-Freundin oder so zu tun, sondern das ist riesige Steuerhinterziehung, ein riesiges Thema. Ich möchte kurz aufgreifen, was der Antrag beinhaltet. Da soll es jetzt darum gehen, allein Olaf Scholz vorzuwerfen, dass er sich an nichts erinnern würde. Ich möchte aber als Hamburger Bundestagsabgeordnete auch sagen, es geht da um Hamburg, und es gab in Hamburg und gibt einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss, der diesen Themen sehr intensiv nachgeht. Und dort ist dieses Thema sehr gut aufgehoben. Und es gab mal einen Antrag der CDU/CSU hier im Bundestag, der exakt die gleichen Fragestellungen wie in Hamburg stellen wollte. Und deswegen ist er auch nicht gekommen. Wir wären sehr gerne bereit gewesen dafür, das größer zu denken. Denn diese Verdachtsfälle und diese problematischen kriminellen Aktivitäten der Steuerhinterziehung, da gehört ein Untersuchungsausschuss hin. Aber der muss größer und breiter sein als alleine nur Hamburg und Wartburg-Bank. Denn das eigentliche Problem ist wirklich groß. Da geht es um Betrug. Und ich versuche das mal zu erklären. Das ist nämlich gar nicht immer so einfach zu verstehen. Das ist organisierter Steuerbetrug. Es gibt Aktien- und Dividendengeschäfte mit und ohne Auszahlungsmöglichkeiten, ohne Besteuerung. So. Und dieses mit und ohne heißt auf Lateinisch cum und ex. So. Und daher kommt dieser Begriff cum ex. So. Einmal das. Und dann können Sie sich vorstellen, dass, es sind auch einige Jüngere hier, ne, ihr könnt euch vorstellen, ihr habt ein Ticket gekauft für den Kinobesuch. So, und dieses Ticket ist elektronisch und ihr wollt es zurückgeben, weil ihr nicht hingehen könnt, dann bekommt ihr den Ticketpreis zurück. Aber der Betrug wäre, ihr schickt das Ticket einfach nochmal 5 anderen Freunden oder mehreren anderen Freunden, und die kriegen dann auch den Preis zurück, obwohl sie es gar nicht gezahlt haben. Und das übertragen ist dieser organisierte Steuerbetrug. Da konnte man sich Steuern zurückerstatten lassen. Das eine Mal ist es korrekt gewesen, aber die ganzen anderen Male, das ist wie so eine Art Karussell, eben nicht. Und dadurch sind Schäden entstanden von über 10 Milliarden Euro. Und das muss mehr bekämpft werden. Wir haben international auch noch solche ähnlichen Fälle. Das wird jetzt ein bisschen zu herausfordernd, das zu erklären. Cum-Cum, das ist halt eben das Wesen von organisierter Kriminalität, dass das nur sehr spezialisierte Steuerberaterinnen und andere verstehen können. Da geht es aber auch noch mal um Schäden von ungefähr 28 Milliarden Euro. Und ich bin sehr dafür, dass wir in dieser Bekämpfung als Deutscher Bundestag und als Deutschland insgesamt wirklich aufrüsten. Denn was könnte man mit diesen vielen Milliarden, das geht ja bis zu 40 Milliarden, alles Schönes tun, ohne andere unsägliche Steuer- oder Finanzierungsdebatten führen zu müssen? Damit könnten wir zum Beispiel für mehr Sicherheit in Deutschland sorgen, weil wir mehr Polizistinnen und Polizisten ausstatten könnten. Damit könnten wir mehr Erzieherinnen ausstatten. Damit könnten wir mehr Lehrerinnen einstellen. Damit könnten wir für ein besseres Land sorgen. Wir könnten vielleicht sogar dazu beitragen, dass die Deutsche Bahn wieder pünktlicher fährt, weil mehr in sie investieren kann. Momentan haben es aber in Deutschland Schwerstkriminelle organisierte Kriminalität einfach zu einfach. Sie sind einfallsreich, das Thema ist komplex, und Deutschland muss sich strukturell besser aufstellen. Die Organisation Finanzwende wurde schon angesprochen. Da ist jetzt auch eine relativ prominente Anwältin hingewechselt. Und wenn man sich mit ihr mal unterhält und herausfindet, was da wirklich fehlt, auch in der Justiz, wir brauchen wirklich mehr spezialisierte Ermittlerinnen. Wir brauchen eine modernere IT-Ausstattung. Es gibt auch Herausforderungen bei der Zusammenarbeit zwischen den 16 Bundesländern. Und deswegen ist es auch so schade, und das ist noch etwas aus der Ampelzeit, was ich wirklich noch einmal kurz benennen möchte, dass wir nicht mehr diese Woche das Gesetz zur Bekämpfung der Finanzkriminalität beschließen konnten. Das wäre möglich gewesen eigentlich unter uns. Da hätten wir eine Behörde. Behörden muss man jetzt nicht mehr neu gründen. Aber wenn es um eine gute Bündelung von Kompetenzen geht, um Geldwäsche, das ist noch mal ein anderes Riesenproblem in Deutschland, zu bekämpfen, dann hätten wir eigentlich dort was Gutes geschaffen, um effizienter und effektiver gegen wirklich schlimme organisierte Finanzkriminalität vorzugehen. Wir als Grüne wollten immer, dass die großen Fische, also wirklich die mehrere Milliarden betrügen, auch verfolgt werden können. Das ist so ein Prinzip, das nennt man Follow the Money. Die verschachteln ganz oft die Vermögenszustände. Da gibt es Briefkastenfirmen etc. Und dafür hätte es auch ein Vermögensverschleierungsbekämpfungsgesetz gebraucht. Nachdem das Ampel aus war, hätten wir auch alleine nur ohne dieses große Gesetz, was die FDP immer nicht wollte, das mit abgestimmt. Und letzte Woche wollte die FDP leider auch nicht mehr alleine dem Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz zustimmen. Das ist sehr schade. Und da werden wir uns in der nächsten Legislatur für einsetzen, dass wir hier wirklich vorankommen. Bei dem Thema gibt es auch eine große Einigkeit, das finde ich gut, auch mit anderen demokratischen Fraktionen, die Finanzkriminalität zu bekämpfen, auch mit der CDU/CSU. Da ist im Wahlprogramm auch Gutes aufgeschrieben. Ich glaube, bei Geldwäsche haben wir einen technischen Unterschied mit Zollpolizei versus andere Kompetenzen bündeln. Aber die AfD, die sich ja so oft geriert, als ob sie was für die Breite der Bevölkerung täte, da steht nichts davon, dass man irgendwas machen will, um diese ja sehr reichen orientierte, organisierte Kriminalität zu bekämpfen. Überreiche sind ja ihre Kernklientel. In ihrem Entwurf steht nichts zu Finanzkriminalität, nichts zu Geldwäsche, nichts zu Steuerhinterziehung. Und das wundert mich auch nicht, aber das müssen die Menschen da draußen schon auch wissen, wes Geisteskind sie sind. Vielen Dank.
Für die AfD hat Kay Gottschalk das Wort.
Na, ist das kaputt? Ah, jetzt bewegt es sich. Wunderbar. Ja, man muss die Reden ja mal umstellen. Sehr geehrter Kollege Herbrand, Sie hätten jetzt mal die Möglichkeit gehabt, echte Oppositionspolitik zu machen. Ich sage mal, Frau Borjeka ist, glaube ich, der beste Beweis, dass hier was im Argen ist. Aber liebe Kollegen der CDU/CSU, ich bin Ihnen dankbar für die Anfrage, die Sie gestellt haben. Denn, liebe Bürgerinnen und Bürger, der Sachverhalt, über den wir uns hier unterhalten, liegt mir 9 Jahre zurück. 9 Jahre, wie bei Planung, kaputten Brücken, Autobahnen und anderen Dingen, braucht dieses Land, um überhaupt diesen Vorgang etwas zu beurteilen. Und dass der Untersuchungsausschuss nicht zutage führte, nun ja, GroKo, zeigt umso mehr, wie notwendig die AfD ist. Sie wollten doch einer kriegen, der anderen da gar kein Auge aushaken, meine Damen und Herren. Das ist doch das Problem in diesem Lande. Kommen wir mal zum Sachverhalt. Was ist Cum-Ex? Da bin ich auch von Ihnen enttäuscht. Eine geniale Gestaltungsidee. Denn in der Tat, auf sowas muss man erst mal kommen. Eine Idee, die die Unzulänglichkeit der Sicherungssysteme in der Finanzverwaltung deutlich gemacht hat. Da tragen Sie, meine Damen und Herren, seit 20 Jahren auch unter Herrn Schäuble die Verantwortung, dass so etwas möglich ist. Einer Gestaltung, die an Schuspe, das ist richtig, nicht zu überbieten ist. Einer Gestaltung, die offensichtlich zu einem Schaden für Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, von mehr als 10 Milliarden geführt hat. Und nehmen wir den großen Bruder Cum-Cum dazu, dann reden wir über 30 Milliarden. Wie viele Kitas, wie viele andere tolle Dinge hätte man davon tun können? Und einer Gestaltung, deren Aufarbeitung trotz der enormen finanziellen Auswirkungen nur schleppend vorangeht. Die Staatsanwaltschaft Köln kümmert sich seit 2013 darum. Warum eigentlich die Staatsanwaltschaft Köln? Weil in Hamburg in der Tat, wenn man Dinge begraben will, ist der Untersuchungsausschuss, der eher ein Grab der Stille als dann ein Untersuchungsausschuss, sehr gut aufgehoben. Aber da komme ich gleich zu, was von Amigo-Filz mit Grünen und Roten in Hamburg möglich ist, meine Damen und Herren. Was wir ja heute da nämlich diskutieren, ist eine Schmierenkomödie, die hier von allen Altparteien aufgeführt wird und eine Arroganz gegenüber den Wählerinnen und Wählern und den Bürgern überhaupt nicht zu überbieten ist, meine Damen und Herren. Aber um zum Kern einer Geschichte zu kommen, muss man diesen Kanzler, der jetzt nicht da ist, der aus meiner Sicht ein Lügner ist, einfach mal kennen, was der gute Olaf so macht. 2011 begann also der Aufstieg des Olaf S. zum ersten Bürgermeister. Man muss aber seine Historie kennen. Als Gymnasiast zu den Jusos. In den 80er Jahren 9 Reisen in die DDR mit Treffen zur SED und FDJ Lugenjager. Empfang bei Egon Krenz, dem schönen Egon. Das ist unser Kanzler. 1988, hören Sie zu, liebe Kollegen, mit denen wollt ihr koalieren, sagte er um des Friedens willen der Union, das sind alle Stahlhelme der Union, meine Damen und Herren. Dieser Mann ist Kanzler, er ist Sozialist und er ist erzogen worden von den Funktionären der DDR. Das ist der Kanzler, der hier sitzt, meine Damen und Herren. Dann ist dieser Mann kurzzeitig eine Fehlbesetzung als Innensenator und 2011 bis 2018, ja, da können Sie ruhig schreien, das sind Ihre Leute, meine Damen und Herren. Lassen Sie sich nichts vormachen. 2011 bis 2018 war dieser Mann dein erster Bürgermeister. Und auf die Anfragen von mir hin wurde geleugnet, dass es überhaupt noch E-Mail-Konten gibt. Später, da bedanke ich mich bei der Welt, ist aufgeflogen, dass Sie auch hier die Parlamentarier und mich als Oppositionellen angelogen haben, meine Damen und Herren. Sie haben überhaupt keinen Aufklärungswillen. Sie vertuschen, Sie verschleiern. Das ist Ihre Masche, meine Damen und Herren. Und im Jahre 2009, liebe Bürger, Sie hören richtig, im Jahre 2009 griff nun diese Warburg Bank dann ganz entschlossen in das Steuersäckel und wollte 47 Millionen Euro aus illegalen Geldgeschäften erstattet haben. Und das ist auch so passiert in Hamburg. Und warum ist es so passiert? Da kommt jetzt das System, meine Damen und Herren, der Hamburger Finanzverwaltung und des Hamburger Filz der Roten Genossen aufs Tableau. Tauchen wir also noch mal in die Story in das Jahr 2016 in Hamburg ein. Das Finanzamt für Großunternehmen fordert 47 Millionen Euro von der Warburg Bank zurück. In dieser Zeit traf sich Olaf S. mindestens zweimal mit dem Miteigentümer der Bank, ein Christian Olearius, im Folgenden nur Herr O. genannt. Auch ein bekannt gewordenes Telefonat zwischen beiden gehört dazu. Auch hier hat uns Herr Scholz im Finanzausschuss offen angelogen. Aus einmal Treffen wurde 3 und beim Untersuchungsausschuss 2 Monate später waren es 0 Treffen, meine Damen und Herren. Was ist denn das anderes als das Volk und uns hier als Opposition zu belügen? Für alle, die nicht so in der Materie stehen, ein kleiner Exkurs in die Hamburger Verwaltung und den Fehls. Oh, nicht nur Privatbanker, sondern auch ein bekannter Dealmaker der Hansestadt. Am 7.3.2011 wird Herr S. Bürgermeister. Bereits 5 Tage später hat er von Alfons Pawelczyk, den ist den Genossen sehr gut bekannt, besucht. Denn Herr O. möchte Mitglied bei Hapag-Lloyd im Aufsichtsrat werden. Hin und her, auf jeden Fall kommt man dem Wunsch von Herrn Olearius nach. Dann spendet er mit Freunden 70 Millionen für die Elbphilharmonie. Ein Millionengrab, auch verkalkuliert, meine Damen und Herren. Und dann kommt noch ein Vermittler des Kontaktes hinzu, ein Mittler zwischen Herrn S., unserem Kanzler, und Herrn O., das war Johannes Kahrs, auch bestens bekannt. Gut vernetzt kommt die Staatsanwaltschaft auf einmal doch auf die Idee, sein Schließfach durchzusuchen. Und was findet man? 200.000 Euro in bar. Herr K. sagt, das ist alles Erspartes, meine Damen und Herren. So viel zu dem sozialen Gewissen der Genossen. Kommen wir also noch mal zum Protokoll. Am 6.10.2016, Olaf S. trifft sich das erste Mal mit Herrn O. Am 13.10. der Finanzsenator wird von der Chefin der Finanzverwaltung informiert. Am 26.10. Bürgermeister S., Herr Scholz, empfängt den Vertreter der Warburg Bank. Es gibt weitere Gespräche. Und 8 Tage, nachdem Herr Olaf S. den Anruf bekommen hat, entscheidet die Finanzbehörde in Hamburg, wir wollen die 47 Millionen doch nicht haben, meine Damen und Herren. Das sind die Genossen, die dort sitzen. Da haben Sie die Möglichkeit, am 23.02. die einzige Oppositionspartei, die hier im Deutschen Bundestag für Aufklärung sorgen will, entsprechend zu wählen, weil sie gut verschleiert, getarnt und getrickst haben. Und ich bleibe dabei, weil dort ein Lügner sitzt, meine Damen und Herren. Da die Verjährung jedoch droht, interveniert der Bund, und der rettet es an dieser Stelle, meine Damen und Herren. Und Finanzsenator Peter T., heute Herr Tschentscher als Bürgermeister, wird dann quasi gezwungen, durch die Bundesregierung und das BMF entsprechend doch die Gelder einzufordern, meine Damen und Herren. Das unrühmliche Kapitel dieses Olaf S. ist hoffentlich am 23.10. vorbei. Aber die Frage, warum am Untersuchungsausschuss in Hamburg der Aufklärungswille fehlt, warum Sie das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland der Opposition den Untersuchungsausschuss hier zu Cum-Ex und wir hätten aufgeklärt, nicht zugebilligt haben, meine Damen und Herren. Die Frage, da werden wir als Oppositionspartei hartnäckig bleiben, meine Damen und Herren. Und eine Frage stellte mir ein namhafter Journalist aus England. Wie konnte so ein Mann in Deutschland überhaupt Bundeskanzler werden?
Herr Gottschalk,
da haben Sie
Ende.
Die Antwort am 23.02. Machen Sie Herr Kreuz bei der AfD.
Rede,
vielen Dank.
Zeit ist um. Für die SPD-Fraktion hat der Kollege Dr. Johannes Fechner das Wort.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Nur zur Einordnung, 2016 wurde in der Tat vorerst vorläufig darauf verzichtet, die Summen von der Warburg Bank einzufordern. Und diesen Vorgang hat die Staatsanwaltschaft Köln ausdrücklich, lesen Sie die Sitzungsprotokolle, lesen Sie die Befragungen, als in Ordnung für befunden in der damaligen Lage. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Cum-Ex war ein großer Wirtschaftsskandal, einer der größten in Deutschland. Und deswegen war es wichtig, und ich will an dieser Stelle ein großes Dankeschön an alle sagen, die in den Staatsanwaltschaften und in den Gerichten dafür gesorgt haben, dass das klar entschieden ist. Das war ein übler Steuerbetrug, und alle, die sich daran beteiligt haben, gehören hinter Schloss und Riegel. Vielen Dank für Ihre Hartnäckigkeit. Die Anfrage der CDU-CSU, ich kann es nicht anders sagen, ist schlicht eine Frechheit, und sie strotzt vor Unwahrheiten. Sie wollen Wahlkampf machen nach dem Motto, wir werfen mit viel Dreck auf den Kanzler, dass schon ein bisschen etwas hängen bleiben wird. So kann man es nicht anders einschätzen. Gleich im ersten Satz behaupten Sie auch heute wieder, die SPD hätte verhindert, dass es einen Untersuchungsausschuss gibt. Das ist grober Unsinn, das ist Blödsinn. Wir achten die Oppositionsrechte, dazu gehört der Untersuchungsausschuss, und deswegen haben wir für einen Untersuchungsausschuss gestimmt, nämlich in Hamburg, wo die Vorgänge stattgefunden haben und wo die Kolleginnen und Kollegen dort in der Bürgerschaft für die parlamentarische Aufarbeitung deswegen zuständig sind. Auch wir hier im Bundestag, wir hatten viele Gespräche geführt mit Ihnen, wir hatten Ihnen ausdrücklich angeboten, die Fragen, die von den Expertinnen und Experten als verfassungsgemäß angesehen wurden, hier im Deutschen Bundestag selbstverständlich in einem Untersuchungsausschuss zu behandeln. Sie sind hart geblieben, Sie hatten Schaum vor dem Mund, Ihnen ging es nur um Wahlkampftaktik, und deswegen war es richtig, dass wir diese Fragen abgelehnt haben. Und ich bin völlig beruhigt, Sie sagen gerade Verfassungsgerichtsurteil, da will ich mal festhalten, vom KTF, da haben Sie gewonnen, abgesehen, Sie haben alle wichtigen Verfassungsklagen verloren. Die Opposition hat geklagt, dass wir Ausschussvorsitzende abgewählt haben, wir haben gewonnen, Sie haben gegen das Wahlrecht, gegen die Nichtzuteilung der Direktmandate geklagt und übelst gezetert, wir haben gewonnen. Und Sie wollten, dass in Berlin überall gewählt wird. Wir haben gesagt, nur dort, wo tatsächlich Fehler passiert sind. Auch da haben Sie verloren. Und jetzt stellen Sie sich hin und behaupten, wir hätten gegen die Verfassung verstoßen oder Oppositionsrechte missachtet. Das ist auf keinen Fall wahr. Und das muss hier so klargestellt werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. In der Sache geht es darum, dass einige wenige Fragen im Antrag der CDU-CSU auf Einrichtung des Untersuchungsausschusses darauf abzielten, Vorgänge, die in Hamburg stattgefunden haben, hier im Bundestag zu beurteilen. Wir haben dazu eine Sachverständigenanhörung durchgeführt. Und die Sachverständigen, ich darf zwei zitieren, haben glasklar gesagt, Professor Schönberger, dazu müssen wir noch einmal betonen, dass hier die Verfassungswidrigkeit sehr deutlich vorliegt. Der Bundestag darf keinen verfassungswidrigen Untersuchungsausschuss einsetzen. Und Frau Professorin von Achenbach hat gesagt, die Länder sind gegenüber dem Bund eigenständige Rechts- und Verfassungsordnungen mit eigenen Hoheitsbereichen, und dementsprechend wird auch das Untersuchungsrecht des Bundestages durch die Eigenstaatlichkeit und die Verfassungshoheit der Bundesländer eingeschränkt. So klar muss man es auf den Punkt bringen. Dort, wo wir zuständig sind, in Hamburg, dort hat die SPD sich eingesetzt, dass ein Untersuchungsausschuss
Sie kommen zum
kommt.
Ende, bitte,
also,
Herr Kollege.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Das Wort hat Matthias Hauer für die CDU-CSU-Fraktion.
Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Zwei Untersuchungsausschüsse diskutieren heute Nachmittag über ihre Abschlussberichte. Afghanistan, Abzug und Ausstieg aus der Kernenergie. Doch einer fehlt. Und wir alle wissen auch, warum. Weil die Ampel ihn mit allen Mitteln verhindert hat. Wir als Union wollten diesen Steuerskandal umfassend aufklären. Denn das Agieren von Olaf Scholz wirft nach wie vor schwerwiegende Fragen auf. Die Affäre ist ein Lehrstück über die SPD und auch über Olaf Scholz, über Filz, über Arroganz der Macht und über einen skandalösen Umgang mit der Wahrheit. Und warum sprechen wir also heute nicht über die Arbeit dieses Untersuchungsausschusses? Die Union hatte ihn beantragt. Er wurde mit ausreichend Stimmen auch beschlossen. Aber SPD, Grüne und FDP haben den Untersuchungsausschuss mit fadenscheinigen Argumenten dennoch verhindert. Die Ampelparteien haben damit Minderheitenrechte in diesem Parlament mit Füßen getreten, nur um ihren Kanzler zu schützen. Sie wollten Olaf Scholz unliebsame Fragen ersparen, zum Beispiel über die 100.000 E-Mails, die da versteckt werden auf seinem Laptop. Warum dürfen wir als Untersuchungsausschuss darüber nicht mit dem Kanzler sprechen? Das haben Sie zu verantworten. Ein beispielloser Vorgang in der bundesrepublikanischen Parlamentsgeschichte. Zur Wahrung unserer Rechte haben wir das Bundesverfassungsgericht angerufen. Und Karlsruhe hat der Ampel ja mehrfach schon in dieser Legislaturperiode die Leviten gelesen. Und so wird es auch diesmal kommen. Die Ampel hat nämlich jede Menge Erfahrung beim Thema Verfassungsbruch. Verfassungswidriges Verfahren beim Heizungsgesetz, weil sie nach monatelangem Streit eine öffentliche Debatte fürchteten. Verfassungswidrige Aspekte beim Wahlrecht, weil sich die Regierung aus parteitaktischen Gründen einen Vorteil gegenüber der Opposition verschaffen wollte, und ein verfassungswidriger Nachtragshaushalt, weil sie sich mit Buchhaltungstricks in Milliardenhöhe an der Schuldenbremse vorbeimogeln wollten. Und dann haben SPD, Grüne und auch FDP, der größten Oppositionsfraktion, auch noch das schärfste Schwert der parlamentarischen Kontrolle aus der Hand genommen, den Untersuchungsausschuss. Und das kann keinen Bestand in Karlsruhe haben. In der Zwischenzeit haben wir versucht, mit einer großen Anfrage, mit dieser Anfrage mehr Licht ins Cum-Ex-Dunkel zu bringen um Olaf Scholz. Die Antworten von Rot-Grün sind ein weiterer Beleg dafür, dass die Aufklärung mit allen Mitteln verhindert werden soll. Die Antwort in Anführungszeichen der Bundesregierung auf unsere große Anfrage ist in Wahrheit ein Offenbarungseid. Sie unterstreicht, der Cum-Ex-Steuerskandal um die Warburg-Bank ist ein dunkler Schatten in der Kanzlerschaft von Olaf Scholz. Cum-Ex war ein Milliardenraub an der Allgemeinheit. Kriminelle Banker und Investoren ließen sich Steuern erstatten, die sie nie gezahlt hatten. Mittendrin die Hamburger Privatbank und ihr willkommener Gastgeber im Rathaus, Olaf Scholz. Doch als es darum ging, die ergaunerten Millionen von der Bank zurückzuholen, wählte Hamburg unter Olaf Scholz einen sonderhaften Einzelweg. Während andere Bundesländer hart durchgriffen, rollte Olaf Scholz als erster Bürgermeister den Verantwortlichen der Bank quasi den roten Teppich im Rathaus aus. Mindestens drei geheime Treffen. Stundenlang persönlich im Büro von Olaf Scholz im Rathaus mit einem der Hauptakteure dieses Steuerskandals. Danach sogar ein Telefonanruf. Und plötzlich wollte Hamburg auf die kriminell ergaunerten Millionen verzichten. Das Engagement des Bankchefs hatte offenbar Wirkung gezeigt. Und wer merkt, wie viel Sie schreien, da weiß man, das ist der dunkle Schatten auf der Kanzlerschaft von Olaf Scholz. Und wer glaubt da noch an Zufälle? Die politische Einflussnahme liegt auf der Hand. Und wer so mit Cum-Ex-Tricksern umgeht, der sollte jedenfalls nicht Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland sein. Und was der Kanzler sagt, nichts, anstatt zur Aufklärung beizutragen, gibt er sich weiter ahnungslos, schiebt Erinnerungslücken vor. Wenn es eng wird mit der großen Anfrage, haben wir eine weitere Gelegenheit gegeben, reinen Tisch zu machen, sogar noch vor der Wahl. Wieder kam nur ausweichendes Schweigen. Was sagt die ehemalige Chefermittlerin Frau Brohilker dazu? Das Gegenteil von Glaubwürdigkeit ist das. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Gedächtnis des Kanzlers mag lückenhaft sein, aber die Wählerinnen und Wähler werden das nicht vergessen. Vielen Dank.
Für Bündnis 90 Die Grünen spricht Sabine Kurzmacher.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, erstmal, wer Cum-Ex für eine geniale Steuergestaltungsidee hält, der hält die AfD wahrscheinlich auch für demokratisch. Aber das ist ein anderes Thema. Jetzt, wo Sie das C in Ihrem Namen neu interpretieren müssen, da fällt pünktlich zum Wahlkampf Cum-Ex ein. Wie schön. Und Herr Hauer, Sie haben es ja gerade schon gesagt, Sie wollten über Olaf Scholz sprechen. Nicht über Cum-Ex und Cum-Cum, sondern über Olaf Scholz. Das ist deutlich geworden. Vorweg, Cum-Ex-Geschäfte waren nie legal. Kein Bürger käme auf die Idee, einen Pfandbon zu kopieren, mehrfach einzulösen und das dann als Gesetzeslücke zu verkaufen. Denn was watschelt und quakt wie eine Ente, das ist eine Ente und ein Betrug bleibt ein Betrug. Und Herr Merz, 2018 sagte in der Süddeutschen Zeitung, dass solche Geschäfte unmoralisch seien. Zitat: Dieser Meinung war ich schon immer und habe dies auch immer zum Ausdruck gebracht. Und zur Aufklärung gehört ein vollständiges Bild. Wer Cum-Ex ernsthaft aufklären will, darf nicht nur auf Warburg schauen, weil das sind 90 Millionen, sondern muss das gesamte Netzwerk beteiligter Akteure in den Blick nehmen. Und wir sollen auf Experten hören, sehr gerne. Die NGO Finanzwende, schon vielfach zitiert, wollte von Friedrich Merz wissen, ob zum Beispiel Maya Brown Mandanten dabei geholfen hat, ihre Cum-Ex-Gewinne juristisch durchzusetzen. Das ist die Kanzlei, für die er bis Ende 2021 als Senior Counsel tätig war. Oder ob er als Aufsichtsratsmitglied der HSBC Trinkaus 2010 bis 2019 sich dafür eingesetzt hat, dass die Bank rechtlich gegen Cum-Ex-Akteure vorgeht. Oder ob er Hinweisen nachgegangen ist, dass BlackRock möglicherweise an Cum-Cum-Geschäften beteiligt war. Es ist nur eine Auswahl an Fragen. Ich vermisse die Antworten. Aber was ich in Ihrer Anfrage und auch der gesamten Politik ebenfalls vermisse, das ist das Thema Cum-Cum. Denn das ist der große Bruder von Cum-Ex mit viel größerem finanziellen Schaden. 28 Milliarden, doppelt so hoch wie Cum-Ex. Liegt es vielleicht daran, dass es ein CDU-Finanzminister war, der 2016 die Länder angewiesen hat, die illegalen Cum-Cum-Milliarden nicht zurückzuholen? Kann man auch bei Finanzwende nachlesen. Wissen Sie, wer gehandelt hat? Finanzwende ist wirklich ein Fundus, also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, lesen Sie da gerne nach. Wissen Sie, wer da gehandelt hat? Ihr heißgeliebter Olaf Scholz. Tatsächlich Ihr heißgeliebter Olaf Scholz. Ein halbes Jahrzehnt, genug Zeit, um illegale Milliarden in Sicherheit zu bringen. Herzlichen Dank und beste Grüße von der organisierten Finanzkriminalität. Und generell muss man fragen, warum wurde Deutschland unter der Union zum Geldwäscheparadies? Warum wurden offensichtliche Probleme nicht ambitionierter angegangen? Warum hatte die Financial Intelligence Unit nach dem unionsgeführten Umzug ins Finanzministerium massive Probleme? Und warum konnte man jahrelang Wohnungen, Häuser und ganze Straßenzüge mit Koffern voller Bargeld kaufen, während die Mieten dadurch explodierten? Gerade eben haben Sie was zum Brüllen gesagt zur SPD, das gilt für Sie ja genauso. Und weil Sie jahrelang trotz FATF-Prüfung keine dieser Milliarden zurückgeholt haben, dabei wäre das Sicherheits- und Finanzpolitik gewesen. Und auch wenn jetzt einige von All-In sprechen, wir sind ja nicht beim Poker und wir wollten auch kein Monopoly spielen. Wir wollten in der damaligen Koalition endlich aufräumen und das haben wir auch zu teilen. Wir haben die FIO reformiert, wir haben ein Kontrollgremium eingeführt, wir haben endlich den Kauf von Immobilien mit Bargeld verboten. Das war ein Wahnsinn, den konnte ich in meinem Wahlkreis wirklich niemandem erklären. Und damit Deutschland nicht länger das zweite Wohnzimmer der italienischen Mafia und der Place to be für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ist, hat die Ampelregierung auch das Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz vorgelegt. Es ist bedauerlich, dass etwas, das für Finanzminister Christian Lindner noch Goldstandard und Gamechanger war, für die FDP jetzt ein linksgrüner Kompromiss ist. Denn wir haben in der Ampel hart, aber fair und unter den Fachpolitikern inhaltlich konstruktiv verhandelt. Trotzdem sind wir gestern vom ehemaligen Finanzminister Steigbügelhalter der AfD genannt worden. Mich persönlich trifft das und ich sage Ihnen, was ein wirklicher Steigbügel ist. In Krisenzeiten und knappen Kassen auf Milliarden zu verzichten, das ist Steigbügel. Das ist nicht verantwortungsvoll, das ist Zündeln mit dem Haushalt und mit der Demokratie. Dieses Gesetz, gemeinsam mit einer umfassenden Aufklärung zu Cum-Ex, Cum-Cum und Nachfolgemodellen, die es auch gibt, das kann Milliarden zurückholen. Und die Bekämpfung von Finanzkriminalität, die ist kein Punkt auf einer Wahlkampf-Bingo-Karte. Sie ist ein gesellschaftlicher Auftrag. Und demokratische Parteien sollten ihn erfüllen. Und zur Demokratie muss ich sagen, was sagen Sie Menschen wie Albrecht Weinberg, der wegen dem Abstimmungsverhalten sein Bundesverdienstkreuz zurückgegeben hat? Und was sagen Sie Menschen, die nicht deutsche Namen haben und gerade wie zum Beispiel ein Freund von mir, der Ingenieur ist, in Stuttgart bei Daimler aufhören möchte? Was sagen Sie den Unternehmen, die diese Leute verlieren? Das sind die Fragen, die Sie sich stellen sollten.
Frau Heiligenstädt hat das Wort für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren! Wenn man die gesamte Debatte hier so verfolgt, hat man sofort den Eindruck, dass es der Union überhaupt nicht um die inhaltlichen Fragen bei möglicher Steuergestaltung von Dividendenauszahlungen und Steuerrückerstattung geht. In Wahrheit geht es der Union nur darum, hinter jeder noch so ausführlich beantworteten Frage doch wiederum einen neuen Skandal zu wittern und möglicherweise im Rahmen von weiteren investigativen Fragestellungen schnellstmöglich die Integrität des amtierenden Bundeskanzlers anzuzweifeln. Und Sie stellen ja auch gleich die Integrität mehrerer staatlicher Behörden in Frage, wie zum Beispiel die der Staatsanwaltschaften in NRW und in Hamburg oder die der Hamburger Finanzbehörde. Was für eine Farce. Wenn man bedenkt, dass die gleiche Union gerade gestern mit der rechtsextremistischen Partei hier in diesem Hause gemeinsame Sache gemacht hat in der Asylpolitik. Was ist schlimmer vor dem Hintergrund unserer deutschen Geschichte, die wir alle genug kennen müssten, den Rechtsaußenparteien den Weg zur Macht zu ebnen, meine Damen und Herren? Und damit ich nicht falsch verstanden werde, ja, Steuergestaltungstricks und der Superreichen und auch der Unternehmen und der Finanzberatungsbranche, zumindest den schwarzen Schafen in dieser Branche, die hier gnadenlos Gesetzeslücken, aber auch illegale Praktiken umgesetzt haben, die gilt es zu verurteilen. Die gilt es weiterhin zu verhindern und die gilt es auch weiterhin strafrechtlich zu verfolgen. Das, was die Union aber beim Thema Cum-Ex macht, ist nichts anderes als eine politische Schlammschlacht. Ihnen geht es überhaupt nicht um die Fragestellung, wie man Steuergestaltungstricks verhindert oder wer das in der Vergangenheit gemacht hat. Ihnen geht es lediglich um solche Fragestellungen wie zum Beispiel, wer hat welche E-Mails möglicherweise wann im Bundeskanzleramt oder im Bundesfinanzministerium gelöscht und hat sich nicht vielleicht jemand doch noch in Fallstricke verheddert. Das kann trotz mehrfacher und intensiver Untersuchungen, diese Behauptungen können überhaupt nicht belegt werden. Meine Damen und Herren, liebe CDU, im Cum-Ex-Skandal wäre es doch mal wichtiger, sich die Täterseite anzuschauen, anstatt sich mit den Behörden zu beschäftigen. Welche Unternehmen waren denn an diesen Geschäften beteiligt? Wer war zum Beispiel im Unternehmen, wer war zum Beispiel Herr Mittelberg im Unternehmen an verantwortlicher Position, als die Staatsanwaltschaft 2018 die Räume von BlackRock in München durchsucht hat, sehr geehrter Herr Mittelberg? Wer war denn da in verantwortlicher Position? Da scheint Ihr Aufklärungsinteresse ja eher gering ausgeprägt zu sein. Liebe Union, steigen Sie von dem Pferd ab, was Sie totgeritten haben. Der Untersuchungsausschuss in Hamburg hat nichts ergeben. Der Untersuchungsausschuss hier auf der Bundesebene liegt noch am Bundesverfassungsgericht, ist noch nicht entschieden. Im Hamburger Untersuchungsausschuss, Herr Mittelberg, sind mehr als 50 Zeugen befragt worden. Unzählige Akten wurden überprüft und 1000 Seiten Bericht wurden zusammengefasst und erstellt. Es gibt nicht einen einzigen Beleg für die unwahren Behauptungen, die können Sie noch lauter schreien, und Unterstellungen von Ihnen. Im Gegenteil, alle Behauptungen, die Sie aufgestellt haben, sind in der Antwort zur Großen Anfrage auch noch mal vollständig aufgelistet und widerlegt worden. Ich nenne nur ein paar Ergebnisse.
Sie behaupten, es habe Zinsversäumnisse gegeben. Es gab keine Zinsversäumnisse, wie Sie unterstellt haben. Sie behaupten, es habe Verjährungen gegeben. Es gab keine Verjährungen, weil die Fristen viel länger waren. Merken Sie sich das mal. Sie behaupten, das betroffene Unternehmen habe noch offene Steuerzahlungen zu leisten. Tatsächlich hat das Unternehmen alle Steuerforderungen beglichen. Sie behaupten das Gegenteil. Es gibt nicht einen einzigen Beleg für eine politische Einflussnahme auf das Verfahren, wie Sie behaupten. Es hat keine politische Einflussnahme gegeben. Das ist sogar schwarz und weiß im Bericht niedergelegt. Sie behaupten, es habe irgendwelche E-Mail-Postfachlöschungen gegeben. Auch das stimmt nicht. Hören Sie auf, hier irgendwelche Fantasie-Unterstellungen in das Parlament zu tragen. Liebe Union, wenn Sie noch einen Funken Anstand haben, dann kümmern Sie sich darum, den Scherbenhaufen, den Sie ja gestern verursacht haben, in der gemeinsamen Sache mit der AfD, wo Sie gemeinsam mit der AfD was beschlossen haben, diesen Scherbenhaufen, den müssen Sie wieder aufräumen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Unter dem Kanzler Kohl und mit Ihrer Parteivorsitzenden Angela Merkel wäre das nicht passiert. Das merken Sie.
Vielen Dank,
mal.
Frau Kollegin.
Fritz Günzler hat jetzt das Wort für die CDU-CSU-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir haben vorliegen die Beantwortung oder die versuchte Beantwortung auf eine große Anfrage der CDU-CSU-Bundestagsfraktion zu den Umständen der Steuererstattung für die Warburg Bank in Hamburg. Ich glaube, einig sind wir uns, dass die Warburg Bank umfangreich Cum-Ex-Geschäfte gemacht hat. Man spricht von ungefähr 127 Millionen Euro. Von denen ist streitbewehrt in den Jahren 2009, 2010 ungefähr 100 Millionen Euro waren. Cum-Ex war, darum hatten wir auch einen Untersuchungsausschuss dazu hier im Deutschen Bundestag, einer der größten Finanzskandale in Deutschland. Und ich will hier nur mal erwähnen, das Ergebnis dieses Untersuchungsausschusses war, dass es Bundesfinanzminister Schäuble war, der dieses Spiel beendet hat. Und das gehört auch zur Wahrheit dazu. Und genauso gehört zur Wahrheit, dass viele Fragen, die hier aufgeworfen worden sind, hätten geklärt werden können im Untersuchungsausschuss, wenn ihr denen zugestimmt hättet und nicht verhindert hättet. Und dann wäre vielleicht auch Ende gewesen mit dem, was mit der Beantwortung dieser großen Anfrage nun weitergeht. Man kann es einfach nur so sagen, täuschen, tricksen, tarnen und vergessen. Das ist die Methode der SPD, wenn es um die Warburg Bank und Olaf Scholz geht. Der Stern titelt heute Morgen, wie sich Scholz durch 36 Fragen schummelt. Der Stern, ein Hamburger Druckerzeugnis, hat das hier meines Erachtens zutreffend auf den Punkt gebracht. Und wenn der Herr Kollege Schrodi alle auffordert, die Antworten zu lesen, dann wünsche ich viel Spaß dabei. Man muss über 25 Verweise nachgucken. Und wenn man sich dann die Mühe macht, sich die Verweise anzugucken, stellt man fest, dass sie teilweise ins Leere gehen und nicht die Beantwortung dieser Frage sind. Auch da täuschen Sie was vor, was nicht ist. Und die entscheidende Frage, die sich doch immer wieder stellt, gab es diesen politischen Einfluss des ersten Bürgermeisters der Freien Hansestadt Hamburg? Und da sind doch Fragen. Und wenn Sie jetzt immer sagen, ja, die Zahlung ist erfolgt, ja, das ist objektiv richtig. Aber damals, als die Entscheidung getroffen wurde, war nicht sicher, dass die Zahlung noch erfolgen konnte. Wenn Sie den Zwischenbericht lesen aus Hamburg vom Untersuchungsausschuss, da ist die Finanzverwaltung damals davon ausgegangen, dass die steuerrechtliche Verjährung droht. Und das ist die Grundlage der Entscheidung gewesen. Und warum war die Entscheidung falsch? Und sie war auch zunächst anders getroffen worden. Und warum ist die Entscheidung dann so getroffen worden? Die Frage muss man sich ja stellen. Warum hat die Finanzverwaltung das, was 15 andere Finanzverwaltungen genauso gesehen haben, auf einmal geändert? Und da gibt es halt diese Gespräche, die Olaf Scholz geführt hat. Und ich frage mich, wenn Olaf Scholz sagt, das ist Steuerbetrug, das ist illegal gewesen, warum er sich dreimal mit Christian Olearius trifft, den Aufsichtsratsvorsitzenden. Hat Herr Olearius das nicht verstanden oder warum musste Herr Scholz sich mehrfach treffen? Und dann ist das Entscheidende. Nach allen drei Gesprächen geht Herr Scholz an Telefonhörer und ruft Herrn Olearis noch an und fordert ihn auf, die Unterlagen an den Finanzsenator Schenscher zu schicken. Wenn das keine Einflussnahme ist, wann ist denn dann eine Einflussnahme vorliegend? Und wenn damals im Ausschuss der Herr
Bundesfinanzminister damals sich nicht an alles erinnern konnte, dann hat das dazu geführt, dass die jetzige Bundesfamilienministerin Paus dazu in der Berliner Zeitung erklärt, es ist ganz klar, Olaf Scholz hat etwas zu verbergen. Und im RND hat sie nachgeschoben, Olaf Scholz hat den Bundestag belogen. Und wenn das schon Frau Paus sagt, dann muss das doch wohl richtig sein, meine Damen und Herren. Also von daher, glaube ich, müssen wir weiter an diesem Thema arbeiten. Das sind wir den Menschen schuldig. Und ich glaube, wir haben eine Vertrauenskrise in der Politik. Und das können wir jetzt hin und her diskutieren, wer daran schuld ist. Aber ein Schuldiger ist Olaf Scholz mit seinen Gedächtnislücken. Wie titelte die Zeit? Der Meister der Gedächtnislücken. Und dieser darf kein weiterer Kanzler bleiben. Herzlichen Dank.
Die nächste Rede hält Christian Görke für die Linke.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Thema Cum-Ex, Cum-Cum war und ist ein Trauerspiel. Nochmal zur Erinnerung, es geht, und es ist schon gesagt worden, um den größten Steuerraub in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. 31 Milliarden Euro Schaden, beteiligt Banken, Vermögensverwalter, Steuerkanzleien, willfähige Gutachter, Superreiche und auch Politiker. Gleichzeitig wird die Aufarbeitung in diesem Parlament weiterhin blockiert. Dafür ist die Antwort der Bundesregierung auf die Anfrage der Union das beste Beispiel. Drei Seiten lang Vorbemerkungen, keine neuen Fakten, stattdessen nur Verweise auf unsere Fragen, die Sie schon damals als Regierung nur unzureichend beantwortet haben. Deutlicher, meine Damen und Herren, kann man die Arroganz der Macht und den Unwillen zur Aufklärung in diesem Parlament nicht dokumentieren. Und deshalb bedauern wir als Linke, dass es in dieser Legislaturperiode nicht zu einem Untersuchungsausschuss im Deutschen Bundestag gekommen ist. Und der Ausschuss hätte für Klarheit sorgen können. Er hätte vielleicht auch dafür sorgen können, dass der Kanzler seine Erinnerung wieder zurückbekommt. Denn solch große Erinnerungslücken wünscht man wirklich keine. Und in diesem Zusammenhang will ich auch noch mal betonen, wie ich enttäuscht eigentlich bin von Ihnen als FDP und Ihnen als Grüne. Soll ich Ihnen noch mal die Reden von Florian Tonka oder von Lisa Paus hier noch mal kurz vorstellen? Kaum waren Sie an der Macht, kaum waren Sie Staatssekretäre und Ministerposten, haben Sie Ihre kritische Haltung und Ihren Aufklärungswillen an der politischen Garderobe abgegeben. Das ist die Wahrheit. Apropos Funkenanstand, meine Sozialdemokraten, meine liebe Sozialdemokraten, lassen Sie sich eins sagen. Sie sind auch Abgeordnete dieses Deutschen Bundestages und haben Rechte und Pflichten, vor allen Dingen für die politische Transparenz auch als Regierungsfraktion zu sorgen. Und Sie sind nicht die politischen Bodyguards dieses noch Kanzlers der Bundesrepublik Deutschland. Und nach Ihrem Redebeitrag, Herr Schröder, ich komme jetzt zu Ihnen, muss ich annehmen, dass Sie die Tiefe des Skandals immer noch nicht erkannt haben. Denn es ist nur ein Bruchteil der entgangenen Cum-Ex-Gelder überhaupt zurückgeholt worden. Bei Cum-Cum noch weniger. Und am schlimmsten ist, dass der Betrug noch weitergeht. Das bestätigte die ehemalige Cum-Ex-Chefaufklärerin Anne Burkhilter kürzlich. Ich zitiere, Frau Präsidentin, Cum-Ex läuft weiter, die Deals sind technisch immer noch möglich. Und deshalb ist es endlich Zeit, diesen Betrug am Steuerzahler zu stoppen, meine Damen und Herren. Deshalb nach der Ampel links abbiegen. Tschüss.
Dr. Jens Zimmermann hat jetzt das Wort für die SPD-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Cum-Ex und die CDU, das ist irgendwie so eine Hassliebe. Öffentlich müssen Sie vorgeben, empört zu sein, aber tatsächlich lieben Sie dieses Thema. Sie lieben es, weil Sie hartnäckig hier einen Mythos am Leben halten, den die zuständigen Behörden und auch der Untersuchungsausschuss in Hamburg schon lange widerlegt haben. Und dieses Schauspiel, das wird alle 4 Jahre hier mit den gleichen Akteuren erneut aufgeführt. Ich kann mich erinnern, exakt vor der letzten Bundestagswahl kamen Sie auch damit um die Ecke, und Sie haben damit damals genauso Schiffbruch erlitten, wie Sie es mit dieser Debatte jetzt auch getan haben. Denn eins ist klar, da ist nichts, da war nichts, und es konnte auch bis heute trotz 50 Zeuginnen und Zeugen in Hamburg nichts nachgewiesen werden. Und da können Sie so viel brüllen, wie Sie wollen. Es wird dadurch nicht besser. Es ist ein schlechtes Schauspiel, das Sie hier aufführen, meine Damen und Herren. Aber es passt aus meiner Sicht in diese Tage auch die Argumente, die hier angeführt werden. Eben kam erneut der Hinweis, der Untersuchungsausschuss, der hier von Ihnen beantragt wurde, es sei rechtswidrig gewesen, dass er von der Mehrheit des Deutschen Bundestages abgelehnt wurde. Und das ist ein sehr gutes Beispiel, weil es passt zu dem, was wir gestern hier gesehen haben. Auch da haben Sie Anträge gestellt, wo von führenden Verfassungsrechtlerinnen und Rechtlern des Landes gesagt wird, das, was Sie hier vorschlagen, verstößt gegen deutsches und gegen europäisches Recht. Und ich zitiere gerne noch mal aus der Anhörung zur Einsetzung des Untersuchungsausschusses. Dort hat Professor Dr. Christoph Schönberger gesagt, wir müssen betonen, dass hier die Verfassungswidrigkeit sehr deutlich vorliegt. Der Bundestag darf keine verfassungswidrigen Untersuchungsausschuss einsetzen. Das wurde in der Anhörung gesagt, und Sie stellen sich hier hin und behaupten das Gegenteil. Da muss man ganz schön Schutzbedarf für haben. Aber was hier noch so alles an Worten fiel, und wenn da drüben die AfD jetzt rumbrüllt, dann muss man doch auch mal eins sagen. Es ist sehr praktisch, dieses Thema zu versuchen, hier wieder hochzuziehen, weil es lenkt so wunderbar von den eigenen Problemen ab. 1 Million Euro hat die AfD als Spende bekommen. Niemand weiß, wo dieses Geld herkommt. Ein leerer Kasten an einer Wohnung für 200 Euro im Monat. Da kommt dieses Geld her. Und Sie brüllen hier rum und fordern Aufklärung. Klären Sie doch mal als erstes bei Ihnen auf, wo dieses Geld herkommt. Moskau lässt grüßen, meine Damen und Herren. Und was mich schon schockiert hat, war, wie oft von Seiten der Union hier das Wort Lügner in den Mund genommen wurde. Sie stellen sich hier hin und bezeichnen den Bundeskanzler der Bundesrepublik als Lügner. Ich will Ihnen mal erklären, was eine Lüge ist. Eine Lüge ist es, sich hier hinzustellen und zu sagen, dass man mit denen am rechten Rand nicht zusammenarbeitet und dann das Gegenteil zu tun, mit denen zusammen sich Mehrheiten zu holen. Das ist eine Lüge, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denken Sie mal darüber nach. Und wenn Sie mir nicht zuhören wollen, dann hören Sie auf Ihre ehemalige Vorsitzende Angela Merkel. Ich hätte nicht gedacht, dass ich Ihnen noch mal Ihre eigene ehemalige Kanzlerin hier zitieren muss. Sie hat nämlich gesagt, stattdessen ist es erforderlich, dass alle demokratischen Parteien gemeinsam über parteipolitische Grenzen hinweg nicht als taktische Manöver, sondern in der Sache redlich, im Ton maßvoll und auf der Grundlage geltenden europäischen Rechts alles tun, um solche Attentate zu verhindern. Nehmen Sie sich ein Beispiel an, Frau Merkel. So müssen wir hier zusammenarbeiten, gemeinsam und redlich im
Vielen
Ton.
Dank, Herr Kollege.
Das wünsche ich mir. Herzlichen Dank.
Für die Union hat jetzt Mathilde Wittmann das Wort.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich kann Herrn Dr. Zimmermann nur zustimmen. Hätten Sie gestern als Demokraten einfach dem zugestimmt, was die überragende Mehrheit der Bevölkerung will und braucht? Und meine sehr verehrten Damen und Herren, ich lasse mir von Ihnen nicht den Vogel zeigen. Das ist eine Beleidigung. Da müssen wir mal noch drüber reden. So, Der Umgang mit der Minderheit ist der Gradmesser für gelebte Demokratie. Und daher ist es das schärfste Minderheitenrecht, das das Grundgesetz vorsieht, dass wir das Recht haben, einen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Und weil Sie sich in Recht und Gesetz so super auskennen, wie wir jetzt schon ein paar Mal gemerkt haben, man merkt, dass keiner von Ihnen ein ordentlicher Jurist ist, lese ich Ihnen das Grundgesetz vor, Artikel 44. Der Bundestag hat das Recht und auf Antrag eines Viertels seiner Mitglieder die Pflicht, einen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Warum haben Sie das mit aller Macht versucht zu verhindern, wenn es nichts zu verbergen gibt? Es gibt so viel zu verbergen, dass Sie sich über gar keine Hürde nicht hinwegtrauen, um Scholz und seinen Ausputzer Wolfgang Schmidt in irgendeiner Form davon abhalten zu können, die Wahrheit sagen zu müssen. Und nur damit Sie wissen, wie man mit Minderheitsrechten umgeht. Die Bundesregierung, von der Union geführt, hat im Jahr 2018 das Quorum für einen Untersuchungsausschuss auf 19% herabgesetzt. Dass die damals kleine Opposition immer dieses Recht hat und wir dieser Pflicht immer nachkommen müssen und auch immer nachgekommen sind. Und jetzt fragt man sich, warum Sie das partout nicht wollten. Das kann ich Ihnen sagen. Weil nämlich Olaf Scholz bei seinen Gesprächen mit dem SPD-Großspender Christian Olearius unzweifelhaft ist über eine Tochtergesellschaft der Bank Hunderttausende von Spenden von Olearius an die Hamburger SPD geflossen. Und diese wollte der Bundeskanzler, die Steuern wollte der Bundeskanzler verjähren lassen, weil er wusste, die Spenden stehen damit in einem Zusammenhang. Und deswegen versuchen Sie auch heute wieder in dieser hysterischen Brüllerei, die verpflichtenden Anträge der Minderheit in diesem Parlament, der Opposition, nicht zur Geltung kommen zu lassen. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, ich komme zur großen Anfrage und zu den kleinen oder keinen Antworten. Sie haben auf diese 36 Fragen, es wurde bereits ausgeführt, völlig außen rum geeiert. Und ich möchte Ihnen mal sagen, wie geschickt Sie das rechtlich machen. Also ganz offenkundig haben Sie einen Juristen, nicht nur Wolfgang Schmidt, sondern auch einen Juristen mitarbeiten lassen. Sie schreiben nämlich immer nach hiesiger Aktenlage. Heißt, da könnte noch viel mehr sein. Also zum Beispiel nach hiesiger Aktenlage wusste Wolfgang Schmidt nicht, dass aus dem BMF, aus dem direkten SPD-Büro des Kanzlers und von Wolfgang Schmidt, extra der Leitender des Arbeitsstabes des Untersuchungsausschusses Hamburg entsandt wurde. Davon wusste Wolfgang Schmidt angeblich nichts. Nach hiesiger Aktenlage. Ja, dürfen Sie mit dem Mann nicht reden? Können Sie den gar nicht fragen? Merkwürdig. Also es wurde nur nicht verachtet, dass Herr Schmidt daran beteiligt war, weil Sie machen mir doch nicht weiß, dass einer seiner leitenden Leute ohne sein Wissen nach Hamburg geschickt wird. Und wie war denn der Untersuchungsausschuss in Hamburg gestrickt? Sie haben dort den Arbeitsstab so besetzt, dass er ausschließlich durch SPD-Mitglieder und ihre Kostgänger die Beweismittel so aussortieren konnte für den Untersuchungsausschuss, dass nichts daran zu finden war. Und jetzt zitiere ich Ihren Kanzler. Ich habe ihn dazu befragt in einer Kanzlerbefragung. Und dazu hat er gesagt, juristisch völlig korrekt: Frau Kollegin, Sie können 2 Wochen mit den Akten verbringen und werden nichts finden. Der Kanzler hatte recht. Weil Sie haben die Akten so aussortiert, dass man nichts finden kann. Aber es heißt eben nicht, dass nichts da ist, sonst hätten Sie dieses Aussortieren genau nicht gebraucht. Sie sind diejenigen, die mit der Demokratie nicht umgehen können. Sie können ja nicht mal einen Untersuchungsausschuss aushalten.
Vielen Dank, Frau Kollegin. Herr Schrodi, wir haben hier vorne nicht gesehen, dass Sie einen Vogel gezeigt haben. Okay, es wurde unterschiedlich behauptet. Vielleicht können Sie das untereinander klären. Das entspricht, wenn wir das tun würden, nicht dem Umgang hier miteinander. Und ich empfehle Ihnen, das Gespräch zu suchen und sich für diese Art zu entschuldigen. Ich schließe die Aussprache und komme jetzt zu Zusatzpunkt 7, die Beratung des Antrags der Fraktion der FDP mit dem Titel Mehr Netto vom Brutto. 68 Minuten Debatte sind hierfür vorgesehen. Ich warte einen Moment, falls sich